Morgen auch von mir. Seid herzlich willkommen. In Deutschland leben über 1 Million Menschen, die nicht nur schlecht sehen können, sie sind blind oder sehbehindert. Manche von Geburt an, manche haben als Kinder, manche als Erwachsene eine Krankheit bekommen, wegen der sie nicht mehr sehen können. Ein blinder Mensch hat ein viel besser trainiertes Gehör als einer, der sehen kann. Er kann sich ja besser auf Geräusche konzentrieren. Ein Blinder hört ganz genau, wie weit jemand weg ist, der mit ihm spricht, sogar ob man ihn anschaut, während man spricht, oder ob man beim Sprechen an ihm vorbeischaut. Das kann ein Blinder hören. Auch fühlt er und riecht er ganz anders. Achtet auf Gerüche, denn die helfen ja, Dinge und Wege zu finden. Eine Bäckerei duftet ganz anders als ein Schuhladen. Und die Finger helfen auch zu sehen. Beim Saft einschenken, oben am Rand Finger leicht ins Glas ragen lassen und schon ist klar, wann ist das Glas voll. Ja, wie ist das mit den Farben? Tolle Hilfsmittel gibt es ja heute inzwischen. Um zu erkennen, welche Farbe ein Pulli oder die Socken haben, gibt es für blinde Menschen Farberkennungsgeräte, etwa so groß wie ein Handy. Die halten sie auf das Kleidungsstück und ein Sprachcomputer sagt dann, welche Farbe es ist. Ist doch praktisch, oder? Ja, es gibt so manches. Damals gab es das nicht, aber da gab es Jesus. Markus 10, 46 bis 52. Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn David, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, das heißt Meister, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Nun gibt es Kritiker, die sehen hier vermeintliche Widersprüche. Zweifel am Heilungswunder werden mit der unterschiedlichen Angabe der Örtlichkeiten genannt, verglichen mit den anderen Evangelien, zum Beispiel Matthäus 20, 29 bis 34. Und da heißt es, und als sie von Jericho auszogen, ja, und vorher als nach Jericho kam, naja, oder auch in Lukas 18, 35 bis 43. Da nähert er sich Jericho. Ja, was denn nun? Es ist Folgendes. Es gab ein altes Jericho und ein neues Jericho. Genauso der Widerspruch, ein altes Jericho und ein neues Jericho. Und diese beiden Städte waren nah beieinander. Das sind so wie teilweise wie Ausläufer eines Ortes in den anderen Ort. Es gibt so neu und alt, dass Städte ineinander übergehen. Und so ist es gut möglich natürlich, dass das alles das Gleiche ist. Nur Perspektive ist halt anders. Außerdem Jericho, das ist auch so schön. Was Schönes für einen Blinden. Wohlriechend. Palmenstadt. Und da saß der Bartimäus. Genau das Gleiche ist es auch mit der Anzahl der Leute. Während bei Markus und Lukas von einem Blinden die Rede ist, erwähnt Matthäus zwei Blinde. Erstaunlich allerdings bei dem Ganzen ist, dass in allen drei Evangelien Jesus zweimal angerufen wird und das Volk zu schweigen gebot. Bleibt der Widerspruch hinsichtlich des zweiten Blinden. Es sei denn, man kürzt ja auch mal ab, warum sollen das auch nicht die Schreiber der Evangelien tun? Und derjenige, der sich zuerst gemeldet hat und lauthals getan hat, war Bartimäus, hat die Initiative ergriffen. Und der zweite wurde nur als geheilt erwähnt. Ja, und wir haben ja schon gehört, ein Blinder prägt andere Sinne stärker aus. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, Jesus der Nazarener. Der Bartimäus war zwar blind, aber zugehört hat er schon. Auch wenn über die Prophetie des Alten Testamentes etwas gesagt wurde. Er hat sie in sein Leben aufgenommen. Und deswegen fängt er an zu schreien, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, Sohn Davids, gleich Messias. Das ist der Ausdruck für den Messias. Der Blinde erkennt hier mehr als die Sehenden. Er erkennt den Messias. Alle drei Evangelien übereinstimmend ruft er Sohn Davids, Jesus. Nun, geboten die Leute um ihn herum zu schweigen. Warum? Wir kennen es auch, dass dann gesagt wird, ja Mensch, behellige den Meister nicht. Allerdings, wer waren denn die Umherstehenden? Da waren bestimmt auch Schriftgelehrte und Pharisäer dabei. Das ist unbequem, dass der das schreibt. Das dürfen wir nicht zulassen. Fahr ihm über den Mund. Das wollen wir nicht. Und was macht der Bartimäus? Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, ruft er ganz laut. Ihm hilft hierbei der Glaube an Jesus Christus und sein Wirken. Das ist die Grundlage für ihn, für den Bartimäus. Das finden wir auch im Worte Gottes in Römer 10. Die Jünger, die dem Herrn schon viele Monate folgten, hatten diesen Glauben zu diesem Zeitpunkt ganz offensichtlich noch nicht. Genauso wenig wie die Menschenmenge, die alles daran setzte, den Sehenden Bartimäus zum Schweigen zu bringen. Aber das zeigt uns doch, dass das natürliche Sehen mit unserem Augenlicht nicht unbedingt mit geistlicher Einsicht einhergehen muss. Wer seinen Glauben an den Herrn Jesus Christus und seine Hilfe zum Ausdruck bringt, der muss mit Widerstand rechnen. Gleichzeitig sollten jene, die dem Herrn Jesus Christus dienen, sich niemals durch den Widerstand der Masse davon abhalten lassen, sich den Bedürftigen in der Liebe des Herrn zuzuwenden. Wie es die Jünger dann auch taten, er ruft dich und Jesus. Der Herr fordert jeden, der ihm glaubt, seinen Glauben und sein Verlangen korrekt zu artikulieren. Was willst du, dass ich dir tun soll? Auch wir sollten unsere Anliegen im Gebet dem Herrn gegenüber ganz konkret zum Ausdruck bringen. Genau wie Bartimäus sollten wir auch ausdauernd sein, wenn wir unsere Anliegen dem Herrn vortragen. Die persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus führt, wie bei Bartimäus, immer in die Jüngerschaft, beziehungsweise in die Nachfolge. Das ist unerlässlich. Ein Christsein ohne aktive Nachfolge, das kennt das Neue Testament nicht. Und so ruft Jesus auch dich. Und er fragt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Machen wir es doch wie Bartimäus. Rabuni, dass ich sehend werde. Und dann lässt Bartimäus los. Er lässt seinen Mantel los. Das Zeichen dessen, was ihn aufgehalten hat vorher. Er wird sehend, geistlich sehend. Dann lass du doch auch los. Lass die Blindheit los. Glaube braucht Erkenntnis. Erkenntnis, wer Jesus ist. Glaube beginnt aber immer auch mit einem Loslassen. So hat es bei Bartimäus begonnen. Die Angst vor dem Loslassen hat mit Vertrauen, allem voran aber mit unserem Gottesbild, mit deinem und meinem Gottesbild zu tun. Was hast du für ein Gottesbild? Wer Gott als kontrollierend, drohend und einengend begreift, dem wird es schwer fallen, loszulassen. Wer sich in Jesus geborgen weiß, der verliert seine Lebensfreude auch dann nicht, wenn Gott Beeinträchtigungen nicht wegnimmt. Bartimäus hat bestimmt gebeten. Wie viele Leute tun es? Was haben wir schon erlebt innerhalb der Gemeinde oder auch, wenn ich dran denke, ich muss immer an eine Kollegenfrau denken, wo wirklich über Jahre hinweg gebetet wurde, dass der Herr den Krebs wegnehme und sie ist gestorben. Und kleine Kinder waren da. Nun, wer Jesus kennenlernt, wird von der Blindheit seines eigenen Herzens befreit. Und er wird dieselbe Erfahrung machen wie Bartimäus. Wer Jesus kennenlernt, der wird befreit. Und wie Bartimäus kann er dann wissen, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, ich vertraue auf ihn. Ich sage diese Worte und habe ein Grüßen. Kann ich euch was dazu sagen von letzter Nacht? Ja, was das angeht, ich muss dann immer wieder an meine Bekehrung denken. Viele Leute bekehren sich, sie merken irgendwann im Leben, ach du liebe Zeit, was bin ich für ein schlechter Mensch. Du liebe Zeit, so kann ich nicht weiterleben. Wenn das für dich die Sache ist, wie man sich bekehren sollte, dann musst du mich wegschicken. Warum? Ich bin zu Jesus gekommen, Hände in den Hosentaschen, pfeifend. Es ging mir hervorragend. Ich war ein Jahr in England, in einer kleinen Kirche, in Hinterhöfen von einer Arbeitersiedlung, fast so was wie ein Plattenbau, so eine Schnellbauweise. Da fragte mich dann auch der leitende Bruder: Wie ist das mit dir und Jesus? Ja, so an Gott glaube ich auch. Ja, und von Jesus habe ich auch gehört. Ja, die sind schon da. So wie ihr jetzt nicht. Dabei hättest du nicht Interesse daran, das auch so zu tun. Ja, dann lass uns doch dafür beten. Komm, beten dafür. Studiertes Haupt. Kann ich das, wie kriege ich das denn auf die Reihe? Dann bin ich einfach mitgegangen. Ein kleines Kämmerchen, halb so groß wie unser Besprechungsräumchen da vorne. Halb so groß. Und dann sagte er zu mir: Ich werde für dich zuerst beten und dann betest du, dass Jesus in dein Leben kommt. Und er hat es getan und ich fing schon irgendwie an zu zittern. Und dann sagte ich: Bruder Fulcher, Ronald Fulcher hieß er. Bruder Fulcher, ich kann das nur auf Deutsch. Sagt er: Mach das. Tu es auf Deutsch. Ich verstehe dich. Und ich weiß, was du beten wirst, weil Jesus es mir sagt. Und dann habe ich es getan. Und was dann geschah, vergesse ich meinen Lebtag nicht mehr. Ich war ja gekommen, mir ging's gut. Was hatte ich denn verkehrt gemacht im Leben? Ja gut, okay, pass an. Ja, aber doch weiter nichts. War doch ein netter Kerl. Ne, das Jahr in England, das hat mir richtig gut getan. Hatte eine Freundin damals in England, die war auch Christin. Und als ich dann betete, Herr Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz, ich fing an zu heulen wie ein Schlosshund. Mir fiel ein Felsbrocken von meiner Seele, von meinem Herzen, von dem wusste ich vorher gar nicht, dass er da ist. Jesus hat mir den Mantel weggenommen. Solltest du nun denken, da den Jesus, nee, den brauche ich nicht. Na nein, bin noch in Ordnung, so wie ich bin. Ja, tue Recht und scheue niemand. Ich zahle meine Steuern, betreue keine Versicherung, bezahle meine Mitarbeiter gerecht, verstoße nicht gegen geltendes Recht. Ich habe euch ja gerade dargestellt, meine Lieben, mein Lieber, meine Liebe. In so einer Situation war ich damals auch, bei meiner Bekehrung 1978. Ging mir gut, war mir keiner Schuld bewusst. Dann erklär mir bitte, warum mir der Felsbrocken vom Herzen polterte, als ich gebetet hatte. Es war deswegen, weil ich einfach nur, er ruft dich, diesem lieben Bruder gefolgt bin in das kleine Kämmerlein, um zu beten und Jesus mein Leben zu geben. Weil dieses Komm, er ruft dich, gegriffen hat. Weil Jesus mir zeigen wollte, hey Jochen, ganz ohne Ballast, wie du dachtest, bist du jetzt gerade nicht zu mir gekommen und bei mir angekommen. Wie Bartimäus fing ich erst nach der Bekehrung an zu sehen. Wie Bartimäus fangen wir erst nach der Bekehrung an zu sehen. Für Christen gibt es auch einen Mantel abwerfen. Wir bringen aus dem alten Leben noch so einiges mit. Steffen, ich bin dir so dankbar für diese Steilvorlage in deiner Predigt. Fußball und alles andere noch selbst im Glaubensleben mitgenommen zu haben und irgendwann gemerkt zu haben, so geht's nicht. Und ich habe auch unheimlich lange gebraucht. Und ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht, dass vieles auch heute noch zum Kampf führt. Es ebbt ab. So ungefähr. Besserwisserei, Klugschieterei, Geltungsbedürfnis, Anmaßung, Empfindlichkeit, Cholerik, Ungeduld. Nö, Jochen, also das kennen wir von dir gar nicht. Ja, frag doch bitte Ilse, frag doch Linda, frag doch Peter und Karin, frag doch Marita und Martin. Frag sie. Die kennen einen anderen Jochen als ihr jetzt vielleicht. Ja, Marita, ich hoffe wirklich, dass ich einiges abgelegt habe. Also lass doch die alten Klamotten los. Ich habe wirklich einige Zeit gebraucht, um das zu erkennen. Und es war und es ist ein langer Weg. Das geht nur mit treuen Weggefährten wie den Genannten, die immer wieder darauf hingewiesen haben. Aber die auch irgendwann mal gemerkt haben, also dauernd im Genick sitzen können wir eben auch nicht. Haben sie gebetet. Es ist ein langer Weg, diese Armseligkeiten loszuwerden. Denn als was anderes ist das nicht. Das sind Armseligkeiten, wenn wir sie ins Glaubensleben weiter mitnehmen und pflegen. Die müssen abgelegt werden. Wenn wir das schaffen, dann können wir das neue Leben frei von den alten Kleidungsstücken leben. Aber sind wir als Gotteskinder, als Christen auch bereit, unsere alten Mäntel abzuwerfen? Sind wir bereit, uns selbstkritisch zu prüfen, was wir aus unserem alten Leben ins Christsein hinübergerettet haben? Ich fand es so toll, Raphael, der hat es sehr schön dargestellt. Wenn ich Gottes Kind geworden bin, dann bin ich von jetzt auf gleich praktisch vom Bettler zum Königskind geworden. Aber die Verhaltensweisen eines Königskindes, die muss ich erst noch lernen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und Paulus beschreibt das Einüben der neuen Verhaltensweisen und weist immer wieder darauf hin, dass wir das aus eigenem Vermögen nicht schaffen. Er selbst hat es in Römer 7 dargestellt. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich elender Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn des Gesetzes, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Paulus hat es gemerkt. Der hat sich ja auch bekehrt. Aber dann wurde er erstmal noch in Kleinasien rumgesandt und wir lesen nichts von ihm. 3 Jahre lang war er da unterwegs und die Briefe sind praktisch nach den Erstbesuchen dann geschrieben worden, zur Erinnerung, nochmal darauf hinzuweisen. Dem ist es dann auch mit der Zeit gedämmert. In den anderen Briefen dann ermutigt und ermahnt er, den Prozess der Veränderung in Angriff zu nehmen. Und in Kolosser 3, Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schädliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Den alten ausgezogen, den neuen angezogen. Ja, Kleiderwechsel. Das stimmt. Der erneuert wird. Der erneuert wird. Nicht erneuert wurde damit. Erneuert wird. Zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Und in Kolosser 2 bis 5. Als Konsequenz dann sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Paulus spricht es an, sieh zu, dass du damit in der Form klar bist, klarkommst, es abzulegen. Also, lass dich neu einkleiden. Deswegen in Kolosser 3 nochmal, Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Lass das mal sacken. Und er macht dann auch weiter. Es ist eben nachdem wir uns bekehrt haben und sehen geworden sind, dieser Prozess auch des Ablegens und des Neueinstimmens. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr zu diesem allen, aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Wort des Christus. Das Wort der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit. Und dann der Konsequenz des Hinweisens, der Nachfolge und des Ablegens. Und in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also, Lass dich von Jesus maßschneidern. Lass ihn dir neue Klamotten anlegen und schneidern. Es würde jetzt zu weit führen, alles das aufzuführen, deswegen die Bibelstellen. Wen es interessiert, ich kann die dann gerne zusammenstellen und euch auch nochmal zur Verfügung stellen, ausdrucken, wenn ihr wollt. In Römer 7 ist es beschrieben. In Philipper 3, 12 bis 17. In Kolosser 3, wie wir schon gelesen haben. In Römer 12. In Hebräer 12, 1 bis 2. In Römer 13. 2. Korinther 3, Vers 18, wie vorhin gelesen. 1. Korinther 3, 9 bis 12. Und ich lese gerade den Philipper 3, Vers 12 noch. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus ergriffen bin. Und er sagt dann weiter, ich denke nicht von mir selbst, dass ich schon ergriffen habe. Aber ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne liegt. Jage auf das Ziel zu, auf Jesus. Und in Römer 12 heißt es auch, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich sagte vorhin, fragt meine Weggefährten, wie sie mich zu Beginn erlebt haben. Besserwisserisch, uneinsichtig, resistent. Die könnten euch noch mehr Sachen sagen. Und dann an einem Zeitpunkt habe ich mal gedacht, Herr Jesus, ich komme mir so blöd und so komisch vor. Ich kriege das und das dauernd gesagt. Womit hängt das zusammen? Bitte öffne mir das. Es hat über 30 Jahre gedauert, bis es dann so tröpfelte. Das ist hieß, Jochen, da sind noch diese und diese und diese Punkte. Und dann setzte sich das Puzzle des Unverständnisses für mich selbst, setzte sich dann zusammen, löste sich und dass ich merkte, da musste ran und ich muss heute noch dran. Ja, du liebe Zeit, Jochen, du liebe Zeit, wie soll denn das gehen? Nee, du musst es nicht so an die Brust schlagen, sagen, mea maxima culpa, das wird ja nie was. Die Sünde, die du heute begehst, wird dir vergeben. Und wenn du so eine Sünde morgen wieder begehst, die dir identisch vorkommt, ist eine neue Sünde, es ist nicht dieselbe Sünde. Es ist eine gleichartige Sünde. Denk da immer dran. Und Jesus hat Verständnis dafür. Und deswegen, Hebräer 12, 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Bleib dran. Es gibt so viele Geschwister, Brüder und Schwestern, die sagen, ich krieg das nicht gebacken. Tschüss, Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Ich habe vielleicht leicht reden, weil ich noch nicht so Dinge erlebt habe, aber da ist mir die Mutter von unserer Schwester Hertha ein großes Zeugnis, großes Vorbild gewesen. Im Alter pflegebedürftig im Bett liegend. Mutter Albuschis, Oma Albuschis. Dürfen wir deiner Mutter guten Tag sagen? Selbstverständlich, die freut sich riesig. Sind wir ins Bett gegangen. Guten Tag, Frau Albuschis, wie geht's Ihnen? Ach, wie schön. Wisst ihr, jeden Tag mache ich morgens auf und weiß, mein Herr Jesus ist bei mir. Bettlägerig. Bis ins hohe Alter. Aber durchgehalten bis zum Schluss. Denken wir doch mal an Jakob. An Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Konnte nicht mehr gehen, schier. Es gibt viele Dinge. Es gibt viele schmerzliche Erfahrungen. Lassen wir uns von ihnen bestimmen. Ich muss gerade an eine Kollegin denken, der es derzeit furchtbar schlecht geht. Da weiß ich keine Antwort. Der Mut zu sprechen? Ja, wenn ich der alte Klugschieter bin, dann sage ich, das wird schon. Jesus wird dich heilen. Ich habe das einmal in meinem Leben gesagt. Da wusste ich mich aber vom Geist gedrängt. Ich habe einen Schreck gekriegt, dass ich es gesagt habe. Aber es hat geklappt. Ja, und dann 2. Korinther 3, Vers 18 und 1. Korinther 13. Da wird es ja auch nochmal erwähnt. Und ich kann dir nur zurufen, lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen. Und vergiss bitte nicht, Königskind geworden. Aber noch in der Welt lebend, außerhalb des Palastes, den wir eines Tages erreichen. Also lerne. Lass dich nicht entmutigen. Aber lass dich auch nicht betrügen, das wird schon. Denn nicht umsonst heißt es in Jeremia 17, Vers 9, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Du liebe Zeit. Aber bitte denk doch auch an Hebräer 4, 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Als Jesus den Blinden heilte, da ist er ganz nahe an den Blinden herangegangen. Und dann hat Jesus ihn angeschaut. Dann hat er ihm eine Brille nach der anderen von der Nase, von den Augen genommen. Eine falsche Brille nach der anderen, die Milieubrille, die Parteibrille, die kirchliche Brille. Die Brille mit diesem Vorurteil, die Brille mit jenem Vorurteil. Und danach musste Jesus noch näher herantreten. Und dem Blinden noch ein paar richtige Häute von den Augen ziehen. Denn manches Vorurteil war schon an den Augäpfeln festgewachsen. Und dann hat Jesus den Mann wieder angeschaut, ganz tief, bis auf den Grund. Und dann brach ein Quell hervor aus den Augen des Mannes. Er weinte, das war seine Rettung, seine letzte Rettung. Und dieser Quell, der aus seinen Augen hervorbrach, spülte den letzten Dreck aus seinen Augen, den Stolz und das Nicht-Sehen-Wollen, was ja bekanntlich das Sehen am meisten behindert. Und der Blinde erkannte in Jesus einen Menschen. Einen wirklichen Menschen, der sehen kann, ganz tief, vor allem auch übersehen und einsehen. Und dann konnte der blinde Mann wieder sehen, als er einen Menschen gesehen hatte, der sehen konnte, der ihn richtig sehen konnte. Das hat Wilhelm Wilms geschrieben. Das fasst eigentlich das Ganze so richtig gut zusammen. Blind wie Bartimäus, sehend geworden wie Bartimäus. Und das ist dann das, was der Herr mit uns vorhat, diesen Entwicklungsprozess, bis wir einmal eins bei ihm sein dürfen. Sehend werden. Ups. Sehend werden. Halt, ich muss nochmal zurück. Lass die Blindheit los. Lass die alten Klamotten los. Lass dich neu einkleiden. Lass dich von Jesus maßschneidern. Und lass dich nicht entmutigen, damit du sehend wirst. Denn wir werden ihn sehen, Jesus, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Amen.